Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Radr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pulsetoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 310C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pulsetoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 12. Dezember 2022, gleich dem 21. Asar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten, danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Islamische Kultur und Zivilisation«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran kritisiert Einmischung Deutschlands und Frankreichs in seine inneren Angelegenheiten. Außenminister Amir Abdullahian, der Iran nutzt jede Gelegenheit, um die Konvergenz in ECO zu stärken. Und Neuseeland verhängt Sanktionen gegen 22 Iraner. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran kritisiert Einmischung Deutschlands und Frankreichs in seine inneren Angelegenheiten. Teheran hat Frankreich und Deutschland wegen ihrer Einmischung in die inneren Angelegenheiten Irans und der Unterstützung von Unruhen im Land verurteilt und erklärt, die Entscheidung der beiden europäischen Länder, iranischen Frauen einen Menschenrechtspreis zu verleihen, kommt, während beide Staaten als Menschenrechtsverletzer bekannt sind. Das iranische Volk verdient definitiv eine Menschenrechtsauszeichnung, weil ihre Menschenrechte seit vielen Jahren von notorischen Menschenrechtsverletzern verletzt werden. Das iranische Volk verdient definitiv eine Menschenrechtsauszeichnung, weil ihre Menschenrechte seit vielen Jahren von notorischen Menschenrechtsverletzern verletzt werden, schrieb der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani am Sonntagabend in einem Tweet. Er fügte hinzu, dass der deutsch-französische Preis für Menschenrechte komme, da sowohl Paris als auch Berlin eine dunkle und beschämende Geschichte in der Verletzung der Menschenrechte und der Rechte des iranischen Volkes hätten. Am vergangenen Freitag wurde der deutsche Botschafter in Iran, Hans-Udo Muzel, wegen wiederholter Äußerungen deutscher Regierungsverantwortlichen über die inneren Angelegenheiten Irans in das iranische Außenministerium einbestellt. Ende letzten Monats hat das iranische Außenministerium den französischen Botschafter in Teheran wegen der Annahme einer interventionistischen Anti-Iran-Resolution in der französischen Nationalversammlung vorgeladen. Außenminister Amir Abdullahian: Der Iran nutzt jede Gelegenheit, um die Konvergenz in ECO zu stärken. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran nehme die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ECO, eine besondere Stellung für Teheran ein und das Land nutze jede Gelegenheit, um Konvergenzprozesse innerhalb der Organisation zu stärken. In einer Rede bei einer Feier zum 30. Jahrestag der Erweiterung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ECO, erklärte Hossein Amir Abdullahian am Sonntag in Teheran: Die Vertiefung und Erweiterung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Nachbarn, Ländern der Region und asiatischen Ländern ist eine der Prioritäten der Wirtschaftsdiplomatie der Islamischen Republik Iran. Multilaterale und regionale Organisationen wie ECO nehmen in dieser Strategie einen wichtigen Platz ein und die Stärkung ihrer Rolle und Position als Beschleuniger der bilateralen Zusammenarbeit und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region seien Anliegen der Islamischen Republik Iran, unterstrich Amir Abdullahian. Er fügte hinzu, wir glauben, dass ECO erfolgreiche Modelle in der Süd-Süd-Kooperation, der Zusammenarbeit zwischen Binnen- und Transitländern, der Zusammenarbeit zwischen energieproduzierenden und verbrauchenden Ländern, der menschenorientierten Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich des Tourismus, der wirtschaftlichen und akademischen Zusammenarbeit sowie in der technologischen und innovativen Zusammenarbeit sein kann. Die Gedenkzeremonie zum 30. Jahrestag der Erweiterung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ECO, fand am Sonntag im Zentrum für politische und internationale Studien in Teheran in Anwesenheit von Hossein Amir Abdullahian, Außenminister und Generalsekretär der ECO, sowie von Botschaftern und Diplomaten der Mitgliedsländer statt. Neuseeland verhängt Sanktionen gegen 22 Iraner. Im Zusammenhang mit aktuellen Protesten im Iran hat Neuseeland Sanktionen gegen 22 Iraner verhängt. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern und Außenministerin Narayana Mahuta gaben gestern in einer Erklärung bekannt, sanktionierten Personen wird es nicht gestattet, nach Neuseeland einzureisen und durch dieses Land zu reisen. Mahuta erklärte, Neuseeland hatte zuvor iranische Einzelpersonen und Unternehmen im Rahmen von UN-Sanktionen sanktioniert. Zu diesen Sanktionen gehören das Einfrieren von Vermögenswerten und Exportverbote, aber heute sind wir noch weitergegangen. In der von Neuseeland herausgegebenen Erklärung heißt es, General Hossein Salami, Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden der Islamischen Revolutionsgarde, Ghulam Reza Soleimani, Kommandeur der Basij, Hossein Ashtari, Polizeichef und Mohammad Rostami, Leiter der moralischen Sicherheitspolizei, stehen auf dieser Liste. Neuseeland kündigte auch an, dass es bereit sei, solche Aktionen gegen den Iran fortzusetzen. Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, Nasser Kanani, hatte zuvor ähnliche Aktionen einiger europäischer Länder verurteilt und erklärt, wenn es im Iran zu Aufruhr kommt, ist dieser gut, aber wenn er in Europa auftritt, werde er als eine schlimme Störung der öffentlichen Sicherheit genannt, worum sich die Sicherheitsbehörden kümmerten. Erdogan wirft USA große Waffenlieferungen an Terrorgruppen in Nordsyrien vor. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft den USA vor, 4.000 bis 5.000 LKW-Ladungen mit Waffen an kurdische Gruppen in Nordsyrien, die er terroristische Gruppen nennt, geschickt zu haben. Laut der amtlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu sagte Erdogan am Sonntagabend in Ankara, da die Amerikaner nicht darauf geachtet hätten, die syrischen Kurden nicht auszurüsten, werde die Türkei selbst daran arbeiten, die, wie er es nannte, Terroristen zu vernichten. In diesem Zusammenhang sagte er, obwohl ich viele Male mit den Amerikanern darüber gesprochen habe, kümmern sie sich nicht um dieses Thema, deshalb beseitigen wir die Terroristen selbst. Erdogan bezeichnete die Kurden Nordsyriens als Dornen und sagte, wir haben beschlossen, die Dornen mit unseren eigenen Händen auszurotten. Die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana zitierte Erdogans Worten über die türkischen Militärangriffe und berichtete, dass die türkische Armee erneut die Region Al-Hasaka im Nordosten Syriens angegriffen habe. Sana meldete, türkische Streitkräfte und ihre Söldner, die auf der Basis Tel Mandel am nördlichen Stadtrand von Al-Hasaka stationiert seien, hätten zwei Dörfer mit Artillerie angegriffen. Seit dem 20. November intensiviert die türkische Armee ihre Luft- und Artillerieangriffe auf die nördlichen Regionen Syriens. Der türkische Präsident Erdogan erklärte kürzlich, Ankara erwäge auch Bodenoperationen in Syrien. Syrien hat diese türkischen Angriffe verurteilt und ihr Ende gefordert. UNICEF: 11.000 Kinder im Jemen infolge des Krieges getötet oder verstümmelt. Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, seien seit Beginn der militärischen Aggression Saudi-Arabiens gegen den Jemen mehr als 11.000 jemenitische Kinder getötet oder verstümmelt worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP teilte UNICEF gestern dazu mit, die wirkliche Zahl liege wahrscheinlich viel höher. Tausende Kinder hätten ihr Leben verloren und Hunderttausende weitere seien in Gefahr, an Hunger und vermeidbaren Krankheiten zu sterben. Des Weiteren teilte UNICEF mit, etwa 2,2 Millionen jemenitische Kinder seien schwer unterernährt, von denen ein Viertel unter 5 Jahren alt seien. Viele von ihnen liefen Gefahr, an Cholera, Masern und anderen durch Impfung vermeidbaren Krankheiten zu erkranken. Bei der seit Ende März 2015 anhaltenden saudisch geführten Aggression sind Zehntausende Menschen, darunter auch viele Kinder und Frauen, ums Leben gekommen oder verletzt worden. Auch fast die gesamte Infrastruktur des Landes ist dabei zerstört worden. UNICEF hat 484,4 Millionen US-Dollar an Hilfe zur Bekämpfung der humanitären Krise im Jemen angefordert. Russland reagiert auf Großbritanniens Behauptung über militärische Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau. In einer am Sonntag abgegebenen Erklärung hat die russische Botschaft in London die Behauptung des britischen Außenministers James Cleverly über angebliche Lieferung von militärischer Ausrüstung von Iran nach Russland als inakzeptabel bezeichnet. In einer Erklärung der russischen Botschaft in London heißt es, Moskau weise Cleverlys Äußerung als eine mit der US-Politik abgestimmte Haltung entschieden zurück. Darin heißt es, die britische Seite weiß sehr wohl, dass die Behauptungen über iranische Militärlieferungen an Russland, die Cleverly als beschämend bezeichne, völlig undenkbar sei. Die Moskauer Botschaft teilte mit, Russland sei im Gegensatz zu seinen westlichen Gegnern stets zur Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze in Zusammenarbeit mit Drittstaaten verpflichtet. Wenn London über beschämende Deals spricht, sollte Cleverly zuallererst an die enorme militärisch-technische, finanzielle und propagandistische Hilfe, die Großbritannien und seine westlichen Verbündeten dem Kiewer Regime geleistet haben, denken. Die russische Botschaft in London fügte hinzu, die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine widersprechen grundlegenden Normen, verlängerten die Feindseligkeiten und erhöhten nur die Zahl der zivilen Opfer. London sei sich all dessen bewusst. Diese Tatsachen drangen jedoch nicht in die lokalen Mainstream-Medien ein und die britischen Behörden schwiegen darüber schändlich. Eine natürliche Frage stellt sich, ist eine solche Doppelmoralpolitik gegenüber der Ukraine nicht nur ein Beispiel für den beschämenden Deal, den James Cleverly mit Sorge diskutiert, sagte die russische Botschaft. Kreml. Scheitern der Minsk-Vereinbarungen führt zum Ukraine-Krieg. Laut dem Kreml-Sprecher Dmitri Peskow habe die Besorgnis über das Scheitern der Minsker Vereinbarungen Russland dazu veranlasst, eine spezielle Militäroperation in der Ukraine zu starten. Peskow sprach am Sonntag in einem Interview mit dem russischen Fernsehsender Russia 1, als er gefragt wurde, ob Russland verstanden habe, dass es in Bezug auf Minsk II getäuscht worden sei. Natürlich sei dies im Laufe der Zeit offensichtlich geworden. Und wieder hätten Präsident von Russland Wladimir Putin und andere unsere Vertreter es ständig gesagt, sagte er. Aber all dies wurde von anderen Teilnehmern des Verhandlungsprozesses ignoriert. Dies alles stand im Zusammenhang mit der speziellen Militäroperation in der Ukraine, fügte der Sprecher hinzu. Kiew habe Friedensabkommen mit prorussischen Kräften in der Ostukraine ignoriert, betonte Peskow. Am Freitag bedauerte der russische Präsident auch die Nichtumsetzung der Bedingungen der Minsker Abkommen, die darauf abzielen, den Krieg in der östlichen Region Donbass zu beenden. Anfang dieser Woche sagte die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, das Abkommen sei ein Versuch gewesen, der Ukraine Zeit zu geben, gegenüber Russland stärker zu werden. Die 2015 und 2014 unterzeichneten Friedensabkommen wurden von Russland, Frankreich und Deutschland vermittelt. Sowohl Russland als auch die Ukraine haben ihre Angriffe in den letzten Wochen verstärkt, wobei jede Seite die andere beschuldigt, die Infrastruktur des jeweiligen Landes angegriffen zu haben. Russland begann seine Militäroperationen in der Ukraine am 24. Februar, nachdem Kiew die Bestimmungen der Minsker Vereinbarungen nicht umgesetzt und Moskau die Unabhängigkeit der Regionen Donetsk und Luhansk anerkannt hatte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1, Mashhad 2, Isfahan 1, Shiraz 5 und Bandarabas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Thank you. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir besprechen die zweite Hälfte der Sure 60, die Verse 7 bis 9 dieser Sure, welche Mumtahana heißt, lauten:
Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina 'adaytum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
Vielleicht setzt Allah zwischen euch und denjenigen von ihnen, mit denen ihr verfeindet seid, Zuneigung, weil sie sich nach der Eroberung Mekkas zum Islam bekennen. Und Allah ist allmächtig, und Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Er verbietet euch nur diejenigen, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch aus euren Wohnstätten vertrieben und zu eurer Vertreibung Beistand geleistet haben, zu Freunden zu nehmen. Diejenigen, die sie zu Freunden nehmen, das sind die Ungerechten. Vorher hat Gott in dieser Sure gemahnt, dass die Gläubigen ihre Beziehungen zu jenen Freunden und Verwandten abbrechen sollen, die wegen ihres Unglaubens und ihrer Eigensinnigkeit an der Front der Feinde des Islams kämpfen. In den eben genannten Versen werden die Muslime, die von Mekka nach Medina ausgewandert sind, angesprochen, und es heißt: Vielleicht werden die Götzendiener in Mekka unter eurer Verwandtschaft sich auch zum Islam bekennen und statt euch anzufeinden, eure Freunde werden. Wenn sie nichts gegen die Muslime unternommen haben, so könnt ihr ihnen, auch wenn sie noch nicht zum Islam übergetreten sind, Freundschaftsdienste erweisen und ihnen Gutes tun. Es darf aber nicht so weit gehen, dass sie Einfluss auf die Muslime gewinnen und dass der Glaube der Muslime aufgrund solcher Kontakte geschwächt wird. Wir können uns einprägen: Erstens, die Lehren der Religion bilden das Kriterium für freundliches oder abweisendes Verhalten der Muslime zu den anderen. Die Muslime müssen Nicht-Muslime gut behandeln, die sie nicht angefeindet oder sich gegen sie verschworen haben. Jedoch gelten diejenigen als ihre Feinde, die ihnen Böses antun. Von ihnen müssen sich die Muslime entschieden distanzieren. Zweitens, früheres schlechtes Verhalten von Ungläubigen gegenüber den Muslimen ist verzeihlich, vorausgesetzt, dass sie davon ablassen. Drittens, Islam ist die Religion der Güte und Gerechtigkeit, selbst gegenüber den Gottesleugnern. Viertens, bei Wohltätigkeiten müssen auch bedürftige Ungläubige mitbedacht werden und man soll ihnen keine Hilfen vorenthalten. In den beiden nächsten Versen der Sure Mumtahana, die Verse 10 und 11, geht es um Folgendes.
Ja, ayyuhalladhina amanu, idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu bi'imanihin. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
O die ihr glaubt, wenn gläubige Frauen, die sich von ihrem Ehemann getrennt haben, als Auswanderer zu euch kommen, dann prüft sie. Allah weiß besser über ihren Glauben Bescheid. Wenn ihr sie dann als gläubig erkennt, dann schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück. Weder sind sie ihnen, diesen Männern, zur Ehe erlaubt, noch sind sie ihnen, diesen Frauen, erlaubt. Und gebt ihnen jedoch, was sie früher als Morgengabe ausgegeben haben. Es ist für euch kein Vergehen, sie zu heiraten, wenn ihr ihnen ihre Morgengabe gebt. Und haltet nicht an der Ehe mit den ungläubigen Frauen fest, die sich den Ungläubigen angeschlossen haben, denn diese Ehe ist ungültig geworden und fordert, was ihr für eure Frauen, die sich den Ungläubigen angeschlossen haben, als Morgengabe ausgegeben habt, von den Ungläubigen zurück. Auch sie sollen zurückfordern, was sie ausgegeben haben. Das ist Allahs Urteil. Er richtet zwischen euch. Und Allah ist allwissend und allweise. Und wenn euch etwas von euren Gattinnen bei den Ungläubigen verloren geht und ihr nicht von den Ungläubigen die Morgengabe, die ihr bezahlt habt, von den Ungläubigen erhalten konntet und ihr dann in einer Strafmaßnahme Beute macht, dann gibt denjenigen, deren Gattinnen fortgegangen sind, so viel, wie sie zuvor als Morgengabe für sie ausgegeben haben. Und fürchtet Allah, an den ihr glaubt. Auch hier geht es um die Beziehungen zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, speziell um die Beziehungen in einer Ehe, wenn nämlich einer der Ehepartner Muslim und der andere ein Ungläubiger ist. Es heißt, wenn eine Frau unter den Ungläubigen den Islam annimmt und bei euch Schutz sucht, dann schickt sie nicht wieder zu den Ungläubigen zurück, wenn ihr festgestellt habt, dass sie wirklich gläubig geworden ist. Das islamische Gesetz fordert sogar, dass die Muslime, wenn der ungläubige Ehemann dieser Frau die Morgengabe gezahlt hat, ihm die Morgengabe zurückzahlen müssen. Und wenn die Frau eines Muslims sich den Ungläubigen anschließt, gilt die Ehe mit dem Muslim nicht mehr, und dann müssen die Ungläubigen die Morgengabe, die er seiner ungläubig gewordenen Frau ausgezahlt hat, an diesen Muslim zurückzahlen. Wenn die Ungläubigen sich weigern, dies zu tun, dann sollen die Muslime etwas von dem, was ihnen im Krieg in die Hände gefallen ist, diesen Muslimen als Entschädigung geben. Folgende Dinge lassen sich ableiten und verdienen Aufmerksamkeit. Erstens, die Frau kann unabhängig von ihrem Mann wählen, welche Religion sie anhängen will.
Unabhängig von seiner Ansicht kann sie sich für ihren Glauben entscheiden. Zweitens, ein Muslim oder eine Muslimin kann, nachdem ihr Ehepartner ungläubig geworden ist, nicht mehr das gemeinsame Leben mit ihm fortsetzen. Es ist dabei nicht nötig, dass eine Scheidung ausgesprochen wird. Drittens, wenn eine ungläubige Frau sich von ihrem ungläubigen Mann trennt und erklärt, Muslim geworden zu sein, muss das Motiv für ihr Bekenntnis überprüft werden, damit klar steht, dass sich hinter dieser Entscheidung keine unlauteren Absichten oder oberflächliche Motive verbergen, wie zum Beispiel Spionage zu betreiben oder nur weil sie sich in einen Muslim verliebt oder gerade mal mit ihrem Mann gestritten hat. Viertens. Die Berücksichtigung der finanziellen Rechte anderer hängt nicht davon ab, ob sie Muslim sind oder nicht. Die Rechte der Gläubigen und Ungläubigen müssen korrekt eingehalten werden. Die Gläubigen müssen gerecht bleiben. Wir betrachten nun die letzten beiden Verse der Sure Mumtahana, die Verse 12 und 13.
Ja, ayyuhan nabiyyu, idha ja'aka al-mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahun. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
O Prophet, wenn gläubige Frauen zu dir kommen, um dir den Treueid zu leisten, dass sie Allah nichts beigesellen, nicht stehlen, keine Unzucht begehen, ihre Kinder nicht töten und ein Kind in ihrem Schoß aus unehelicher Beziehung nicht ihrem Ehemann zuschreiben und sich dir nicht widersetzen in dem, was recht ist, dann nimm ihren Treueid an und bitte Allah für sie um Vergebung. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. O die ihr glaubt, nehmt nicht Leute zu Freunden, denen Allah zürnt. Sie haben ja die Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben, so wie die Ungläubigen die Hoffnung auf Rückkehr der Toten in den Gräbern aufgegeben haben. Während vorher davon die Rede war, wie die Frauen, die aus Mekka ausgewandert waren, zu behandeln sind, geht es hier um die Frauen, die vormals Götzen angebetet hatten und die bei der Eroberung von Mekka durch die Muslime sagten, dass sie Muslim werden und dem Propheten Gottes die Treue schwören wollen. Für den Treueid mussten diese Frauen mehrere Versprechen eingehen. Einige davon galten nur für die weiblichen Götzenanbeter, die Muslim werden wollten. Die Bedingungen, die der Prophet für den Treueid stellte, hatten mit der Kultur aus der vorislamischen Zeit der Unwissenheit zu tun. Es herrschten aufgrund dieser Kultur einige hässliche Zustände, insbesondere unter den Frauen, und der Prophet musste diesen entschieden begegnen. Eine üble Sitte bestand darin, dass Frauen aus dem Besitz ihres Ehemannes Dinge entwendeten, um sie ihrem Vater zu bringen, dass sie uneheliche Beziehungen hatten, insbesondere in Abwesenheit ihres Mannes, oder dass sie ein uneheliches Kind entweder abtrieben oder es behielten und großzogen und behaupteten, es sei das Kind ihres Mannes. Diese und ähnliche üble Gewohnheiten musste der Prophet Gottes abschalten, damit die muslimische Gesellschaft von solchen Dingen reingehalten wird. Wir können uns merken, erstens, die Frau ist ein selbstständiger Mensch, welche unabhängig entscheiden kann und eine eigene Personalität besitzt. Frauen können in politischen und sozialen Fragen aufgrund ihres eigenen Willens und unabhängig von den Männern ihren Standpunkt wählen. Zweitens, wenn die Frauen von Verdorbenheit rein bleiben, sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Gesellschaft von zahlreichen Übeln frei bleibt. Wenn die Frauen sittsam sind und sich nicht durch Kokettieren zur Beute von lüsternen Männern machen, wird die Gesellschaft zu einem großen Teil von illegalen Beziehungen und Ehebrüchen rein bleiben. Es werden viele gesellschaftliche Schäden, die aus zügellosen und ungesunden Beziehungen hervorgehen, verhütet werden. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Bimor krank, vorgetragen von Reza Bahram.
فکر عاقل کردم هرگز نباد من از این دیوانگی سر می روم آنچه می بینم به غیر از عشق نیست شک نکن دیوانه تر می شود بی جهت نیست این همه زیبایم کسی بیند تو را مجنون شود دور تو میچرخم و آرایشت کل جاب طبیعت میشود دیوانه هر کسی گوید سخن از عشقا نتواند که دلی از تو برد دلبری از تو چنان دشواره که دل تبدار بیمار میخواهد فقط
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation. Die islamische Zivilisation ist eine der reichsten Zivilisationen. Sie nahm mit dem Erscheinen des Islam Gestalt an und besitzt eine strahlende Vergangenheit. Diese Zivilisation beruht auf nachvollziehbarer Logik. Um Sie, liebe Hörerfreunde, mehr mit ihr vertraut zu machen, beginnen wir mit einer neuen Serie namens Die islamische Kultur und Zivilisation. In dieser Serie möchten wir Sie mit der Entfaltung, den Höhen und Tiefen und der Weiterentwicklung der islamischen Zivilisation bekannt machen. Wir begrüßen Sie hiermit zum ersten Teil. Der Islam überbrachte der Menschheit eine große umfassende Kultur und Zivilisation und alle, insbesondere die Muslime, haben ihr Ziel zu verdanken. In unserer Zeit ist es eine wichtige Angelegenheit und für alle Gesellschaften von Interesse, dass diese Kultur und Zivilisation vorgestellt wird. Die kommenden muslimischen Generationen müssen wissen, auf welcher Stufe ihre Vorgänger hinsichtlich der Kultur und Zivilisation gestanden haben. Dieses Wissen spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und der Rekonstruktion ihrer Personalität. Der Imperialismus hat 200 Jahre lang versucht, die Wahrheit und das Potenzial der Kultur und Zivilisation der Völker, insbesondere der Muslime, zu negieren, damit er seine eigene Kultur und Zivilisation in diese Länder exportiert. Das wichtigste Ziel des Westens besteht hierbei darin, international und in den verschiedenen Kulturwelten den Gedanken zu suggerieren, dass niemand eine andere Wahl hat, außer der westlich zu werden. Eines der Ziele, welche die Fremdmächte mit der Negation der islamischen Zivilisation und dem Aufzwingen der westlichen Kultur und Werte in den östlichen Ländern verfolgen, ist die Absicht, den Anspruch erheben, sämtliche Fortschritte unter den Völkern und den Kulturen herbeigeführt zu haben. Ein anderes Ziel ist die Verbindung einer raschen Weiterentwicklung der Muslime. Der iranische Universitätsdozent Dr. Shafi'i Salvestani ist davon überzeugt, dass der Westen mit Hilfe seiner besseren Technik und größeren Wirtschaftsmacht, die übrigens von der Kolonialisierung der Länder herrührt, seit langer Zeit versucht, seine Kultur überall auf der Welt auszubreiten, sozusagen die Kultur zu globalisieren. Und zwar will der Westen in jeder möglichen Form seine Muster und Regeln den Völkern im Osten aufzuzwingen. Da der Westen massiv und organisiert darum bemüht ist, sich als die Wiege der menschlichen Zivilisation vorzustellen und die westlichen Werte den anderen aufzudrängen, ist es unbedingt notwendig, die Größe und tiefen Wurzeln der islamischen Kultur und Zivilisation vor Augen zu führen. Samuel Huntington, der US-Theoretiker und Architekt der Theorie von Zusammenprall der Zivilisation, sagt: Die Modernisierung des Westens habe nicht nur die Welt in Richtung einer neuen Gesellschaft gelenkt, sondern die Menschen anderer Zivilisationen seien auch beim Fortschritt westorientiert geworden. Sie hätten von ihren traditionellen Werten und ihre Sitten abgelassen und sie durch gleichnamige Modelle des Westens ersetzt. Die westliche Welt ist zur Verhütung des Wachstums der islamischen Zivilisation um verstärkte politische Vorherrschaft durch die kulturelle Vorherrschaft bestrebt. Es sei erwähnt, dass der Westen insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg ständig die internationale Führung anstrebte. Da aber einige Völker auf der Wahrung ihrer nationalen und religiösen Werte und Kultur beharrten und sich nicht so einfach der Vorherrschaft der Fremdmächte beugten, haben diese Mächte über den Kanal der kulturellen Vorherrschaft nach politischer Vorherrschaft gestrebt. Der Westen versucht, seine Kultur in den nicht-westlichen Ländern, insbesondere in den muslimischen Ländern, zu verbreiten, allmählich deren Kultur auszulöschen, um so den Boden für die politische Hegemonie vorzubereiten.
Edward Berman schreibt, der Westen ist bestrebt, mit Einsatz von Instrumentarien wie Massenkommunikationsmittel, Medien, Presse und sogenannte Kulturstiftungen wie die Rockefeller, Carnegie und Ford-Stiftung eine ganz bestimmte Wissensart und Überzeugung unter den Entwicklungsgesellschaften hervorzurufen. Die Leute, die die Produktion und Verbreitung von Überzeugungen und Kulturellen unter ihren Kontrolle haben, sind darum bemüht, die Einstellung der Menschen zur Welt und den alltäglichen Dingen des Lebens zu beeinflussen. Wenn wir über die islamische Kultur und Zivilisation sprechen wollen, sollten wir auf die Faktoren, welche sie gestalteten, hinweisen und sie mit der westlichen Kultur und Zivilisation vergleichen. Einer der Faktoren, die die Zivilisation des Islams entscheidend beeinflussten, war die Existenz von verschiedenen und abwechslungsreichen Kulturen. Die Geschichte lehrt, dass dynamische Kulturen unter keinen Bedingungen vernichtet werden und bleiben. Die islamische Kultur ist ein gutes Beispiel dafür. Sie blieb trotz allerlei Auf- und Nieder- und Fremdangriffe erhalten und ließ sich nicht unterwerfen. Außerdem ist die islamische Kultur und Zivilisation, weil sie einheimische Kulturellen wie die iranische, ägyptische und arabische nicht verwarf, von besonderer kultureller Vielfalt. Während die westliche Kultur bestrebt ist, andere Kulturen und ethnische Aufteilungen zu nivellieren, hat die islamische Kultur und Zivilisation die Kleinkulturen und die ethnischen Aufteilungen bestehen lassen. Dies ist in sich einer der Gründe für den Ruhm und das Wachstum der Zivilisation des Islams. Der amerikanische Historiker Will Durant schreibt über die Zivilisation und eine zivilisierte Gesellschaft. Zivilisation ist die kulturelle Kreativität, welche infolge des Vorhandenseins einer Gesellschaftsordnung, der Herrschaft des Gesetzes und eines relativen Wohlstandes entsteht. Zivilisation ist das Resultat von Wissen und der kulturellen Höherentwicklungen. Eine Gesellschaft, die eine Gesellschaftsordnung akzeptiert und durch Nutzung des Wissens an Entfaltung, höherer Entwicklung und die menschlichen Vorzüglichkeiten denkt, wird eine zivilisierte Gesellschaft sein. Natürlich besteht einer der Faktoren für die Vitalität der islamischen Kultur und Zivilisation darin, dass sie alle Rassen und Nationalitäten aufnimmt. In der islamischen Zivilisation sind Rassenunterschiede kein Thema. Diese Zivilisation gehört keiner besonderen Rasse an. Der Islam ist die Religion der geistigen Entfaltung. Er hat gezeigt, dass er in der Praxis die Gesellschaft dem Fortschritt und Wohl zuführen kann. Abstinenz von Fanatismus und Abergläubigkeit ist ebenso ein Merkmal der islamischen Zivilisation. Der Islam begann seinen Aufruf unter Menschen, die in Stagnation und dunkle Unwissenheit versunken waren. Er zersprengte mit seinen Lehren, die auf Wissen und Weisheit beruhten, die Ketten des Aberglaubens und verbreitete Brüderlichkeit und Freundschaft unter den Menschen. Auf diese Weise bereitete er die Entstehung und Entfaltung einer glänzenden Zivilisation vor. Vildoran hat in seinem Werk über die Geschichte der Zivilisation geschrieben: Es gibt keine erstaunlichere Zivilisation als die des Islams. Wenn der Islam für den Stillstand, Versteinerung und Einförmigkeit gewesen wäre, hätte er die muslimische Gesellschaft auf jener primitiven Stufe der arabischen Gesellschaft beibehalten, aber er hat in weniger als einem Jahrhundert weit verbreitete Zivilisationen in der Nachbarschaft in sich aufgenommen und aus ihrer Summe eine größere Zivilisation hervorgebracht. In der islamischen Zivilisation bleibt der Zusammenhang von Religion und Leben immer erhalten. Es ist eine Religion, die sowohl die materiellen als auch die immateriellen Aspekte des Lebens beachtet. Die Religion ist Mittel für die Weiterentwicklung und Vervollkommnung des Menschen und ist eng mit dem Verstand verbunden. Ibn Khaldun, der muslimische Soziologe, sagt darüber: Die religiösen und rationalen Aspekte des Menschen werden mit seinen menschlichen Seiten verknüpft und auf diese Weise entsteht eine große Zivilisation. Die bedeutende islamische Zivilisation hat übrigens die negativen Elemente in den vorhergehenden Zivilisationen abgelehnt, aber deren positiven Momente gepflegt und entfaltet und somit das Gedeihen der großen islamischen Zivilisation ermöglicht.
Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Geri Haye Tanhai, vorgetragen von Abdul Hussein Mohtabad.
Sar mi gozaram بذارم بر شانه دم ببین گرفته باران نم نم سر میگذارم بر شانه دم ببین گرفته باران نم نم
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signpasttoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.